und auch unsere Fragen, unsere Zweifel, unsere Klagen darin Platz finden dürfen. Und so sind wir jetzt in deiner Gegenwart. Wir wollen zu deinen Füßen sitzen. Wir haben dein Wort und wir bitten dich, dass du es uns auftust, ja, so dass du zu uns redest. Es kommt nicht darauf an, wer hier vorne steht, sondern dass du zum Reden, zum Wirken kommst, an uns und in uns. Und darum bitten wir dich, dass du das tust, wenn wir dein Wort betrachten und in der Kraft deines Geistes hören und reden. Amen. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite an euch alle. Erich hat es ja schon angekündigt. Wir setzen heute unsere kleine Predigtreihe fort, aber nicht nur fort, sondern wir runden sie im Grunde ab, wenn Leid uns trifft. Wir haben zuerst geguckt, dass Vertrauen gefragt ist, die Hiob-Vertrauenskurve angeschaut. Echte Freunde sind wichtig und wohl dem, der sie hat, pflegt sie und freut euch daran. Und heute kommt Gott in den Mittelpunkt. Es geht darum, Gott bleibt, wenn Leid uns trifft. Erich hat es, glaube ich, gut ausgedrückt. Das klingt etwas kryptisch. Und ich hoffe, nach den nächsten 30 Minuten, dass sich das dann für euch auch klärt, was konkret damit gemeint ist. Denn wenn Leid uns trifft, tun sich ja auch Glaubensfragen auf in Bezug auf Gott selbst. Menschen, die nicht mit Gott rechnen und nicht mit Gott leben, haben es an der Stelle einfacher. Sie sind zwar auch im Leid, aber sie müssen sich nicht die Gottesfrage stellen, warum hat Gott dieses Leid in meinem Leben zugelassen? Und wie verändert sich plötzlich mein Gottesbild, wenn ich das nicht mehr übereinbekomme, dass Gott nicht so handelt in dem Leid, wie ich es vielleicht gerne erhofft hätte oder erwartet hätte? Wie geht es Gott also mit meinem Leid? Wie geht er damit um? Wir wollen das heute sehr persönlich, sehr privat anschauen, möchte aber nicht außen vor lassen, dass ja auch unsere Welt ächzt und kracht und stöhnt unter den vielen Leiterfahrungen, die diese Menschheit auf dieser Erde erlebt und sich zufügt. Ich weiß noch, in meiner Schulzeit mussten wir ein Büchlein lesen von Wolfgang Borchert, Draußen vor der Tür. Das ist ein Drama, das er gegen Ende 1946, Anfang 1947 geschrieben hat. Und er ringt dort, natürlich noch unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs, als junger Mensch, ringt er mit der Gottesfrage im Angesicht des erlittenen Leides des ganzen Krieges. Und sein bisheriger Gottesglaube scheint zerstört worden zu sein. Wo war denn Gott in all diesem Leid, das die Menschheit überzogen hat? Das Tragische ist, dass Wolfgang Borchert einen Tag, bevor sein Drama uraufgeführt wurde, mit 26 Jahren verstorben ist. Er hat es also nicht mehr erlebt, dass sein Stück hier aufgeführt wurde. Überlebt hat aber bis heute immer dieses bedeutsame Werk Draußen vor der Tür und noch viel mehr diese brennende, schmerzvolle Frage, wo war Gott? Oder wo bleibt Gott in dem Leid dieser Welt? Bleibt er dem Leiden dieser Welt merklich verschlossen? Und was ist mit uns Jüngern? Ist er uns da nahe? Und wenn ja, wie überhaupt? Bleibt er für mich plötzlich der ganz andere? Ist er unverständlich? Komme ich mit ihm wieder klar? Komme ich wieder in eine gute, vertrauensvolle Beziehung? Die Grundlage für das heutige Thema, wenn Leid uns trifft, dass Gott bleibt, ist aus dem Johannesevangelium Kapitel 11. Und wie gesagt, wir suchen jetzt nicht Antworten für die großen Leiterfahrungen und den Gottesbezug in dieser Welt, sondern wir konzentrieren uns einmal, dass wir mehr Klarheit hineinbekommen, wenn es um unser persönliches oder privates Leid geht. Das war ja auch der Anlass für diese Predigtreihe, dass wir als Leitung gemerkt haben, dass Gott uns vermehrt unter den Geschwistern Leidvolles zumutet und wir uns einmal diesem Thema stellen wollten, wenn Leid uns, also privat oder eben als Gemeinschaft, trifft. Ich möchte gleich vorneweg den ersten Impuls mitgeben zu diesem Text. Wir gehen diesen Text so schrittweise miteinander durch. Johannes 11. Die Geschichte mit dem Lazarus, den Jesus am Ende auferweckt, eine spannende Geschichte. Ich möchte uns damit hineinnehmen, gleich der erste Impuls, Jesus bleibt uns verbunden. Und wir wollen es miteinander lesen, ihr könnt es hier vorne auch mit anschauen. Ein Mann namens Lazarus, der in Bethanien wohnte, war schwer erkrankt. Im selben Dorf wurden auch seine Schwester Maria und Martha. Da kommt eine kurze Erinnerung. Maria war es gewesen, die mit kostbarem Salböl die Füße des Herrn übergossen und sie mit ihrem Haar getrocknet hatte. Weil ihr Bruder Lazarus so krank war, ließen die beiden Schwestern Jesus mitteilen. Also sie hatten Boten geschickt zu Jesus und ließen ihm Folgendes mitteilen. Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Soweit einmal an diesem Punkt. Alles beginnt mit der schlichten Tatsache, es lag aber einer krank. Und dieser eine trägt einen Namen Lazarus. Weiß jemand von euch, was Lazarus bedeutet? Biblische Namen haben ja immer eine Bedeutung. Lazarus heißt, Gott hat geholfen. Na, bis dahin ist es noch ein weiter Weg, den wir jetzt auch miteinander gehen wollen, bis sich sein Name wieder erfüllt, nämlich dass Gott ihm geholfen hat. Maria und Martha lassen Jesus ausrichten, und darauf möchte ich uns den Fokus jetzt zu Anfang legen, Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Sie erinnern also Jesus daran, dass Lazarus für ihn ein Freund geworden ist. Und darüber hat Erich ja gerade letzte Woche gepredigt, dass es wichtig ist, wenn man im Leid ist, dass man gute Freunde hat. Und wohl dem, der damals sagen konnte, also der Sohn Gottes, der hier auf Erden lebt, der ist mein Freund. Und die Schwestern erinnern Jesus an die Freundschaft zu Lazarus. Wir hatten letzte Woche auch das Abendmahl gefeiert, erinnert ihr euch noch dran? Dann haben wir das in den Kontext gestellt, dass eben es nicht nur für einzelne Leute gilt, dass wir Freunde Jesus sein können, sondern dass Jesus sagt, jeder, der mit mir lebt, jeder, der sein Leben mir anvertraut, der ist ein Freund. Ein Freund von mir. Ich lese euch nochmal den Text, Johannes 15. Niemand liebt mehr als einer, sagt Jesus in seiner Abschiedsrede zu seinen Jüngern, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde. Ich möchte ganz gerne euch nochmal zusagen, wenn du mit Jesus lebst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, egal wie dein Leben spielt, egal wie tragisch in deinem Leben zugeht, eins bleibt, du bist und bleibst ein Freund Jesu. Und deshalb, Jesus bleibt uns verbunden, weil wir seine Freunde bleiben. Du bist und bleibst ein Freund Jesu, egal wie groß die Not sein mag. Und du darfst mit ihm verbunden bleiben und das möge uns Kraft geben, uns auch immer wieder mit ihm zu verbinden. Aber ich möchte uns einfach bitten, dass wir das neu aufnehmen. Paulus schreibt im Römerbrief am Ende, nichts kann uns trennen von der Liebe Jesu. Genau. Und auch das Leid kann uns nicht trennen von der Liebe, von der Freundschaft zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Doch die spannende Frage ist jetzt, nachdem Maria und Martha Jesus an die Freundschaft erinnert haben und aufgezeigt haben, du, dein Freund, der liegt schwer da nieder. Die Frage ist so jetzt, was wird Jesus tun? Was tut er? Was ist seine Antwort darauf und was wird er unternehmen? Zunächst einmal die Antwort, die unmittelbare Antwort Jesu lautet, ihr könnt sie vorne mitlesen, als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Was würdet ihr sagen, diese unmittelbare Antwort Jesu auf die Bitte der beiden Schwestern, dass der Freund Lazarus krank ist? Ich dachte mal, wow, persönlich sehr verheißungsvoll, nicht? Diese Krankheit, von der ihr mir gerade berichtet habt, die mein Freund Lazarus betrifft, diese Krankheit wird nicht zum Tode sein. Gott sei Dank, wir dachten schon, dass es sein könnte, dass Lazarus stirbt. Aber wir merken auch, dass Jesus diese Geschichte um das Leiden Lazarus in einen größeren Kontext stellt, in ein größeres Ziel hineinbaut. Durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und zweitens, ich als Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden. Wow, da bin ich gespannt, wie das sich realisieren wird. Dass dein Leiden, dass das Leiden des Lazarus dazu führt, dass Gott verherrlicht wird und dass der Sohn Gottes geehrt wird. Jesus stellt das Leid des Lazarus in einen größeren Kontext, in ein größeres Ziel. Und dann wird das Ganze nochmal abgesichert, hier vom Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, dass er nochmal sagt, Jesus liebte Martha, die Schwester Maria und den Lazarus. Und hier haben wir es wieder, Jünger Jesu sind und bleiben Freunde Jesu. Doch wie geht die Begebenheit jetzt weiter? Die Hilfe Jesu ist erbeten, die Antwort Jesu ist gehört, ein sichtbares Eingreifen scheint zu erwarten. Und dann passiert es. Kaum zu glauben. Für unsere Ohren sagen wir uns, was höre ich da für unsere Augen? Was muss ich da lesen? Was muss ich da sehen? Schaut mal bitte mit hinein, wie der Text weitergeht. Und das führt uns schon zum zweiten Impuls. Jesus bleibt uns zwar verbunden, aber, und das ist das Große, was uns immer sehr arg zu schaffen macht im Leiden, Jesus bleibt uns mitunter fremd. Eigentümlich fremdartig. Obwohl Jesus nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch 2 Tage. Klammer auf, ich frage mich, warum? Er wartet noch 2 Tage. Geht Freundschaft nicht anders? Erst danach sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Und nachdem er das seinen Jüngern gesagt hatte, meinte er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich will hingehen und ihn auferwecken. Ach, die Jünger erwiderten, ach Herr, wenn er schläft, wird er bald wieder gesund sein. Sie meinten nämlich, dass Jesus hätte vom gewöhnlichen Schlaf gesprochen, aber er redete von Lazarus Tod. Und deshalb sagte Jesus ihnen ganz offen, Lazarus ist gestorben, doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin. Euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei Lazarus, bei meinem Freund gewesen bin. Zum Glück kommt gleich die Begründung. Denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Welch eine schmerzvolle, unverständliche Aussage Jesu, wenn es heißt, obwohl Jesus wusste, dass Lazarus krank war, wartete er noch 2 Tage. Wisst ihr, vor 4 Jahren hat mein Schulfreund, einer meiner Schulfreunde, ich habe es glaube ich hier schon mal erwähnt, seinen einzigen Sohn verloren, der durch einen tragischen Unglücksfall auf die Bahngleise ging, eine Mülltonne wieder hochholen wollte, die er auf die Bahngleise geworfen hatte. Er hatte Kopfhörer auf, wie die jungen Leute das so haben, und in dem Augenblick ist ein Zug durchgefahren. Und er war natürlich auf der Stelle tot. Ich habe nicht 2 Tage gewartet, bis ich zu ihm hingefahren bin. Ich habe mich sofort ins Auto gesetzt und bin mit meiner Frau dorthin gefahren. Weil wir Freunde sind. Weil uns eine lange Freundschaft verbindet. Ich hätte mir nicht sagen können, ich warte jetzt mal noch 2 Tage, bis ich zu meinem Freund fahre. Das geht nicht, das ging nicht. Aber Jesus sagt hier, heißt es, er wartete noch 2 Tage. Ihr Lieben, was mögen die Schwestern, was magst du als persönlich Leidtragende oder ihr als Angehörige von Leidtragenden, was mögt ihr durchmachen? Tage des Wartens dauern oft so lange. Was mögt ihr durchlitten haben? Im Leiden läuft die Uhr komischerweise manchmal langsam, zu langsam und dann wieder zu schnell. Und überhaupt, wie ist das eigentlich mit deiner Liebe Jesu zu Maria und Martha und dem Lazarus zu sehen, von der wir jetzt schon 2-mal gehört haben, dass diese Liebe da ist? Und geht Freundschaft, das möchte ich wirklich fragen, geht Freundschaft nicht anders? Nun ist es ja so, wenn jemand krank ist, dann sagen wir landläufig, er ist ein Patient oder eine Patientin, nicht? Die Frage ist eigentlich, was heißt eigentlich Patient sein? Von der Wortbedeutung her heißt Patient, kommt aus dem Lateinischen und heißt leiden oder erdulden. Also das heißt, ein Patient ist jemand, der leidend sich in Geduld zu üben hat. Bis die Medikamente greifen, bis der Arzt die richtige Diagnose stellt, bis es mir wieder besser geht. Und das kennen wir alle in irgendeiner Form, Patient zu sein. Aber Patient zu sein heißt sich leidend, weil das Leid ja da ist, sich in Geduld üben. Patientia, die Geduld. Das heißt, als Patient, als Leidtragender, habe ich also das Leid zu erdulden und mich in meinem Leid zu gedulden. Und oft sind Angehörige von Leidtragenden auch Patienten, ohne dass sie das genau wissen und mir das so sagen würden. Aber sie müssen auch geduldig mitleiden in dem Leid, das mein lieben Mann, meine Frau, meine Kinder und so ertragen haben. Auch Angehörige sind Patienten an dieser Stelle. Und wenn wir das Ganze nun in Beziehung zu Jesus und zu Gott setzen, dann heißt es für dich und für mich als Jünger Jesu, du und ich, wir sind zwar Freunde Jesu und wir dürfen das bleiben und ich hoffe, dass das groß und stark wird in uns, aber wir sind auch Patienten Gottes. Du und ich bist ein Patient Jesu Christi. Das heißt, ich habe mich in glaubensvoller Geduld zu üben, im Blick auf das, was Jesus vorhat. Und gerade weil oder gerade wenn Jesus mir fremd bleibt. Darf ich das nochmal sagen? Wir haben es in glaubensvoller Geduld zu üben, im Hinblick auf das, was Jesus vorhat. Mit dir, mit mir, mit unserem Leiden. Gerade wenn oder weil er uns ein Stück fremd oder fremdartig erscheint. Obwohl Jesus nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch 2 Tage. Ja, Jesus bleibt uns mitunter fremd, das irritiert. Ich möchte uns ermutigen, dass es uns nicht bestimmt. Es darf uns irritieren. Aber bitte lassen wir uns davon nicht bestimmen, üben wir uns darin, ein Patient Gottes zu sein. Und dann führt uns das auch zu dem nächsten Impuls aus unserer Geschichte hier, aus dieser Begebenheit. Jesus bleibt, das wäre der dritte Gedanke, der Herr des Geschehens. Er bleibt auch der Herr deines Geschehens. Schauen wir einmal rein. Als sie in Bethanien ankamen, erfuhr Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Das Dorf ist nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Deswegen waren viele Juden aus der Stadt, also aus Jerusalem, zu Maria und Martha gekommen, um die beiden zu trösten. Ich hoffe, da waren ein paar gute Freunde dabei. Wo Jesus als ausgewiesener Freund noch nicht da war. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ja, ich weiß, sagt Martha, am letzten Tag bei der Auferstehung der Toten. Sie hatte schon also ein theologisches Verständnis und da auch bringt es hier an dieser Stelle auch ein. Und darauf erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung. Und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ach, wir alle kennen diese Aussage Jesu. Wir kommen gleich noch mal ein bisschen näher drauf zurück. Ja, Herr, antwortete ihr Martha. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Welch ein Glaubensbekenntnis mitten in einer großen Leidensgeschichte. Jetzt lief Martha zu ihrer Schwester Maria, ohne dass die übrigen Trauergäste es merkten, flüsterte sie ihr zu, unser Lehrer ist da und er will dich sprechen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und lief Jesus ihm entgegen. Jesus hatte das Dorf noch nicht erreicht, sondern war dort geblieben, wo Martha ihn getroffen hatte. Er war einfach stehen geblieben, er hat sich gar nicht weiter bewegt. Freundschaft. Als Maria aufsprang und eilig das Haus verlief, meinten die Juden aus Jerusalem, dass sie, die sie trösten wollten, sie will am Grab weinen. Darum folgten sie ihr. Aber Maria lief dorthin, wo Jesus auf sie wartete. Und als sie ihn sah, fiel sie vor ihm nieder und rief, Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder noch am Leben. Also ich weiß nicht, was jetzt alles euch so aufgefallen ist, als ich das so vorgelesen habe, ihr es gehört habt, aber mir ist aufgefallen, dass die Causa, Patient Lazarus, dass diese Causa mächtig in Bewegung kommt. Jesus macht sich jetzt dann doch auf, die Jünger hat er im Schlepptau, die Dorfbewohner machen sich schon mal auf, um Maria und Martha zu trösten. Martha macht sich auf, um Jesus zu begegnen, später macht sich Maria auf, um Jesus zu begegnen. Jesus kommt immer näher an Lazarus heran und in ihrem Schlepptau nun wieder die Dorfbewohner. Also da kommt ganz schön Bewegung rein in diese Causa Patient Lazarus. Und dann fällt noch auf, ist euch das aufgefallen, dass Maria und Martha, dass sie unabhängig voneinander, jeder hat ja eine eigene Begegnung mit Jesus, dass sie unabhängig voneinander die gleiche Einstellung haben aus einem Gemisch von Vertrauen und Enttäuschung. Beide sagen, Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Beim Martha finden wir dann noch den Zusatz, aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Also umso länger ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, umso wertvoller wurden mir Maria und Martha. In ihrer Einstellung, als Schwester Leidtragende zu sein, dass ihr Bruder verstorben ist und dass der ausgewiesene Freund Jesu einfach zu spät kommt, obwohl er doch sein Freund ist. Und trotzdem noch diesen Glauben zu haben, ach, jetzt weiß ich, dass du auch jetzt noch, wenn du Gott darum bittest, dass Gott der Vater dir alles geben wird. Auch in Bezug auf meinen Bruder und deinen Freund Lazarus. Aber alles wird überstrahlt, die Causa Lazarus, dass alles in Bewegung kommt, die tolle Glaubenseinstellung von Maria und Martha, alles wird überstrahlt davon, dass Jesus der Herr des Geschehens bleibt. Und das hat er schon vorher angekündigt, indem er gesagt hat, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sie soll Gott verherrlichen und sie soll mich ehren. Und jetzt sagt er, dieses kurze Gespräch, Martha ist bestürzt, der Bruder ist tot, Jesus sagt, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagt, klar, am letzten Tage, wenn alle Toten auferstehen, dann sagt Jesus, nein, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich möchte an der Stelle ganz, ganz persönlich werden, weil ich das nicht gedacht hätte, als ich junger Pastor war und jetzt schon viele Dienstjahre haben. Aber das ist für mich fast, auf jeden Fall gehört es zu den Big Five kostbarsten Aussagen Jesu für unser Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist eine Hammeraussage, wenn man sich das mal recht überlegt. Und vor allen Dingen, wenn man dann am offenen Grab steht. Und ich sage diese Aussage ganz bewusst bei jeder Beerdigung, wie viele Pfarrer und Theologen das auch machen, keine Frage. Aber ich möchte es immer wieder ganz bewusst von innen heraus diese Aussage tätigen, weil sie mich auch innerlich immer wieder neu bewegt. Schaut mal, welch ein Zuspruch am offenen Grab, welch eine Verheißung im Angesicht des Todes und welch einen Anspruch, den Jesus hier formuliert. Welch ein Anspruch vor den Lebenden, vor Maria und Martha und auch im Angesicht des Todes des Freundes Lazarus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Diese Aussage Jesu gehört genau dahin, wo die tödliche Not jegliche Hoffnung raubt, wo Sterben Zuversicht zunichte macht. Und sie zeigt auch, dass eben nicht der Tod und nicht das Sterben das letzte Wort hat, sondern Jesus, unser Freund und der gute Hirte, durch unser Leben hindurch. Um deutlich zu machen, dass Jesus der Herr des Geschehens ist, das wollen wir gleich noch miteinander anschauen, und wer die Geschichte Begebenheit kennt, der weiß, wie das weitergeht, aber ich möchte einen kleinen Exkurs noch machen zu dieser Aussage, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wisst ihr, diese Aussage Jesu, dass er die Auferstehung und das Leben ist und dass es immer ein Leben nach dem Tod gibt bei ihm, diese Aussage darf auch unser Alltagsleben bestimmen. Da müssen wir nicht drauf warten, bis auf Ende unseres Lebens hier, dass diese Aussage greift, sondern ich denke, es gibt das große Sterben am Ende unserer Tage auf dieser Erde, aber es gibt auch die kleinen Tode im Leben auf dieser Erde. Diese kleinen Tode im Leben auf dieser Erde. Und wie immer sie auch heißen möge, deinen kleinen Tode in diesem Leben. Aber oft versuche ich es, und ich habe schon meinen Kindern versucht, ich versuche es auch, und vielleicht habe ich es bei einem einen oder anderen bei euch auch schon gemacht in Gesprächen, jetzt versuche ich es meinen Enkeln, ich versuche es wirklich ihnen einzutrichtern. Weil es gibt so viele kleine Tode. Und was für mich ein kleiner Tod ist, ist für dich vielleicht kein kleiner Tod. Aber das Entscheidende ist doch, dass es für denjenigen ein kleiner Tod ist, der ihm Lebenshoffnung raubt. Und ich möchte immer sagen, du, wenn es ein Leben nach dem Tod letztendlich gibt, dann gibt es auch ein Leben danach, wenn deine Beziehung gescheitert ist. Glaubst du das? Es gibt auch ein Leben danach, wenn dich deine erste Liebe verlassen hat. Es gibt ein Leben danach, wenn du deine Prüfung vermasselt hast. Es gibt ein Leben nach einem verkorksten Jahr. Es gibt ein Leben nach der Entlassung aus dem Job. Es gibt ein Leben, nachdem du gesundheitliche Einschränkungen nun hast. Und es gibt ein Leben nach den jetzt geweinten Tränen. Gott ist ein Gott der Zukunft. Seien es kleine Tode oder die großen Tode in unserem Leben. Sei gewiss, ich bin der Herr auch über die kleinen und den größeren Tod deines persönlichen Lebens. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wie endet diese Aussage? Im Original bei Maria und Martha. Sie endet mit einer Frage. Und die Frage lautet, glaubst du das? Glaubst du das? Vertraust du dem, dass es ein Danach gibt, ein sinnstiftendes Danach nach deinem jetzigen Leiden, nach den kleinen Toden in deinem Leben? Glaubst du, dass es ein sinnstiftendes Leben gibt, nach dem großen Wurf von dieser Erde abberufen zu werden und zu sterben? Diese Hammeraussage Jesu, die zu den, finde ich, Big Fives gehört, die Jesus je getan hat, getätigt hat. Sie wird verknüpft mit einer ganz persönlichen Frage an dich und an mich. Und da sind wir herausgefordert. Glaubst du das? Bevor sich das nun, dass der Herr, Jesus der Herr des Geschehens ist, bevor sich das weiter konkretisiert, merken wir plötzlich, es ist wie ein Einschub in dieser Geschichte, dass wir noch etwas Näheres kennenlernen über das Innenleben Jesu. Dass uns etwas präsentiert wird, was ihn bewegt, was ihn berührt, was in seinem Herzen vor sich geht. Wollen wir das miteinander lesen? Das wäre das vierte. Jesus bleibt emotional tief berührt. Jesus sah, wie sie und auch die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Wo habt ihr ihn bestattet? Fragte er. Sie antworteten, komm Herr, wir zeigen es dir. Auch Jesus kamen die Tränen. Seht, sagen die Juden, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Doch einige meinten, einen Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er dann nicht auch verhindern können, dass Lazarus starb? Seht ihr, und so unterschiedlich gehen wir mit Eindrücken um, nicht? Die einen sagen, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Die anderen sind schon wieder sachlich dabei und sagen, ja, einen Blinden hat er geheilt, hätte er das nicht auch da machen können? Von diesen Worten, die Jesus da hörte, war er erneut tief bewegt. Hier erleben wir etwas von der empathischen, von der emotionalen Seite, die hier ganz groß hervorsticht in diesen wenigen Versen. Dreimal ist davon die Rede. Dreimal wird es hier gesagt. Er war tief bewegt und erschüttert, als er die Trauergäste weinen sah. Dann weinte er selber, als er das Grab sah. Und von diesen Worten, wie reagiert wurde auf sein Weinen, war er erneut tief bewegt. Also das heißt, ihr Lieben, Jesus, der Sohn Gottes, den lässt unser Leiden nicht kalt. Den lässt auch deine Not nicht kalt. Er zeigt dir auch nicht die kalte Schulter. Es mag sein, dass du das so empfindest. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, woran das liegen kann. Aber er ist auf jeden Fall tief bewegt und tief berührt. Und dann kommt jetzt die Stunde des Handelns Jesus. Und das ist der fünfte Gedanke zu unserem Thema, dass Gott bleibt. Jesus bleibt als Herr des Geschehens und der emotional berührt ist, der an uns Handelnde. Es ist immer noch ein Unterschied, wenn ich Herr des Geschehens bleibe oder ob ich auch der bin, der dann noch handelt. Und ich kann auch innerlich sehr berührt sein und trotzdem in meiner Handlungsweise sehr distanziert bleiben. Aber das erleben wir hier bei Jesus nicht. Er ist der Herr des Geschehens, er ist emotional tief berührt und jetzt ist die Zeit da, wo er handelt. Er trat an das Grab, es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Schaff den Stein weg, befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte, Herr, der Geruch wird unerträglich sein, er ist doch schon 4 Tage tot. Habe ich dir nicht gesagt, entgegnete ihr Jesus, du wirst die Macht und die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst. Sie schoben den Stein weg, Jesus sah zum Himmel auf und betete, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Und ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier sind. Wunderbar, nicht? Jesus hat nicht nur den Lazarus, nicht nur Maria und Martha im Blickfeld, er hat auch die ganzen vielen Menschen im Blickfeld. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Und dann rief Jesus laut, Lazarus, komm heraus! Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Trabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf und lasst ihn gehen. Und jetzt der Schlusspunkt. Viele von den Juden, die bei Maria gewesen waren, glaubten an Jesus, nachdem sie das Wunder an Lazarus gesehen hatten. Ich finde es beeindruckend. Jesu Worte, ich bin die Auferstehung und das Leben, werden durch seine Tat unterstrichen und nicht durchgestrichen. Zweitens, es ist spektakulär, Jesus vollbringt ein Wunder. Es ist übrigens das 7. Wunder im Johannesevangelium und auch das letzte Wunder, das uns berichtet wird. Doch leider ist das nicht unsere, oder ich will keinem zu nahe treten, aber leider ist das doch nicht unsere Erfahrungs- und Erlebniswelt. Aber dennoch können wir festhalten, dass Jesus auch bei dir und bei mir der Handelnde bleibt und bleiben will, auch in deiner Situation. Wie er hilft, mag nicht abzusehen sein. Wann er hilft, mag vielleicht auch nicht klar sein. Und um uns da noch ein bisschen mit hineinzunehmen, ich habe es mal so genannt, Maria und Martha erleben eine Vier-Tage-Phase. So wird unser Zeitrahmen genannt. Und ich möchte euch das mal ganz kurz illustrieren, noch an der Flipchart, diese Vier-Tage-Phase. Also eins können wir zu unserem Thema schon mal festhalten, wenn Leid uns trifft. Für euch, die ja da hinten steht, da steht, wenn Leid uns trifft. Ich war neulich beim Optiker, ich brauchte eine neue Brille. Und da guckt man durch so ein Gerät da durch. Und dann merkt man, oh, irgendwann wird es schwierig, nicht? Und da unten geht dann gar nichts mehr, wo es ganz klein gedruckt ist. Und naja, gut, aber der Optiker weiß damit umzugehen. Aber wenn es euch da hinten zu klein ist, ich glaube, ihr könnt es hier vielleicht besser noch so ein bisschen mitlegen. Aber wir können schon mal festhalten, wenn Leid uns trifft, G, B, Gott bleibt. Gott bleibt. Und wir haben jetzt einiges aus dieser Geschichte gesehen. Aber was war bei Maria und Martha? Es gab diesen einen Tag, dieser erste Tag, wo die Not hereingebrochen ist. Nazarus ist schwer krank. N für die Not. Und dann erleben wir den vierten Tag, den haben wir jetzt gerade am Schluss geschildert, wo Jesus eingreift. Das Eingreifen EJ, Eingreifen Jesu. Das ist so das Tages, das Zeitfenster. Und dazwischen jetzt aber hier, ich nenne es mal die Zwischenzeit, also ZT, Zwischenzeit, ZZ, genau, die Zwischenzeit, so, erleben wir Maria und Martha, wo sie herausgefordert waren, wie damit umgehen. Das Eingreifen Jesu hat noch nicht stattgefunden, die Not war da, Jesus wartete, er kam nicht, plötzlich viel Bewegung in diese ganze Geschichte. Und im Grunde, und das ist jetzt diese wichtige Phase, hier bin ich dann ein Patient Gottes. EG, hier bin ich ein Patient Gottes. Nicht die Not bricht auf, das Eingreifen Jesu weiß ich noch nicht, sie wussten es auch nicht. Und dann kommt diese Zeit, wo ich jetzt ein Patient Gottes bin. Und ich glaube, das ist unsere Herausforderung im persönlichen Leid, dass ich mich in dieser Phase annehme und sage, Herr, ich darf jetzt ein Patient Gottes, eine Patientin Gottes sein. Und ich vertraue mich dir an, wie ich mich meinem Hausarzt, meinem Facharzt anvertraue. Und ich weiß nicht, was am Ende hier rauskommen wird. Ich hoffe und vertraue darauf, dass du eine Lösung findest. Aber jetzt ist es erstmal dran, ein Patient Gottes zu sein. So, und jetzt kommt noch der letzte Gedanke, den wollen wir miteinander auch lesen in unserer Geschichte. Jesus bleibt, und zwar bleibt er klar in seinen Zielen. Ich möchte uns das ganz kurz nochmal aufzeigen. Das erste Ziel haben wir in Vers 4 gelesen. Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern sie soll Gottes Macht sichtbar machen und der Sohn Gottes soll geehrt werden. Das sind die ersten zwei Ziele. Die trage ich mal kurz hier ein. ZG, Ziele Gottes, 1 und 2. Gott soll verherrlicht werden und Jesus soll geehrt werden. Dann kommt das dritte Ziel, Vers 15. Lazarus ist gestorben, doch euretwegen, sagt er zu den Jüngern, bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin, denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Also Jesus hat ein drittes Ziel, dass die Jünger im Vertrauen zu Jesus wachsen. Und jetzt kommt noch ein viertes Ziel, Vers 42, wo Jesus zum Vater betet und sagt, Vater, ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Das vierte Ziel ist, dass die Dorfbewohner, die das alles mitbekommen haben, dass sie die Chance, die Möglichkeit haben, zum Glauben an Jesus Christus zu kommen. In der Patientenzeit, in der wir stehen in unserem Leiden, dürfen wir mitnehmen, wie beim Lazarus auch, dass Gott Ziele hat. Nicht Ziele hat, wozu er uns missbrauchen will, aber Ziele hat, wo er durch dein Leiden dich segensreich verändern möchte und wo er auch andere segensreich verändern möchte. Und wo er bei anderen geehrt wird oder so, dass sie zum Glauben finden und den Vater im Himmel preisen. Das ist das Feld, in dem wir uns dann bewegen. Ich möchte euch ganz kurz die Segenströme aufzeigen von diesen vier Zielen, weil das ist auch interessant. Lasst uns das noch schnell anschauen. Der erste Segen für Lazarus Nicht der Name heißt, Gott hat geholfen, er erweckt ihn zu einem neuen Leben, welch ein Segen. Er hat Lazarus geholfen. Zweitens, M&M, Maria und Martha, diese schwer geprüfte Kleinfamilie. Sie bekommt zum einen ihren Bruder wieder, wunderbar. Aber sie bekommt nicht nur ihren Bruder wieder, sondern sie lernen auch Jesus tiefer zu vertrauen. Sie haben diese Hammer-Aussage, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wenn du mir vertraust, wird dein Bruder wieder leben. Ihr Lieben, diese Glaubenserfahrung kann Ihnen niemand mehr aus dem Herzen rauben. Wisst ihr, und das ist auch das Ziel von Jesus, dass wir im Leiden Glaubenserfahrungen machen, die dir niemand mehr aus dem Herzen reißen kann und die deinen Glauben neu stärken auf dem weiteren Weg durch dieses Leben. Und dann die Gemeinde Jesu oder die Jünger Jesu. Jesus sagt zu ihnen, ich bin froh, dass ich noch nicht dort war, damit ihr Glauben lernt. Welch eine Glaubensstärkung für die Jünger, für die Gemeinde Jesu. Und dann, Lazarus wurde gesegnet, die Familie wurde gesegnet, die Jünger Jesu wurde gesegnet und dann fließt dieser Segenstrom noch weiter bis in den Ort hinein zu den Menschen, zu den Juden, die damaligen Volksgenossen. Jesus greift mächtig ein und die Juden, so heißt es, ganz am Ende dieser Begebenheit kommen zum Glauben. Was heißt das für uns ganz konkret? Ich glaube am liebsten, also ist meine Natur, ihr könnt mir überlegen, ob ihr es auch so seht, aber am liebsten hätte ich, wenn ich hier links bleibe, okay, es passiert ein Tag der Not, wir leben in einer gefallenen Schöpfung, Krankheit, Not, Leiden gehört dazu, kann immer passieren, Mist, es hat mich getroffen, es hat meine Lieben getroffen, aber okay, aber ich lebe ja mit Jesus, er ist mein Freund, er ist mein Herr, er ist mein Heiland, er ist mein guter Hirte. Ich wünsche mir und hätte so gern, ich streiche die 4 Tage durch und hätte gern, dass er gleich, das ist das Menschliche, ich hätte gerne gleich, dass er am selben Tag noch diese Not begleicht und hilft. Gut, ich weiß, dass es nicht so sein wird, aber das ist meine innerliche große Sehnsucht, nicht? Geht es euch auch so? Ich möchte nicht diese Phase so gerne haben. Aber Jesus traut sie uns zu. Er traut sie dir zu, trotz deinem Leiden. Er traut sie mir zu, in meiner Not. Und dann kommt eben diese Geschichte, nicht? Dass wir dann hier lernen müssen, uns hier aufhalten müssen. In der Hoffnung und im Nichtwissen, wann Jesus und wie er eingreift. Und ich möchte uns einfach das mitgeben, dass du deine Patientenzeit als Segenszeit siehst. Nicht nur als Leidenszeit, sondern als Segenszeit. Zweitens, dass du mit den Zielen Gottes rechnest, auch in deinem Leben. Ich weiß nicht, wie die Ziele Gottes aussehen könnten für dich persönlich in deinem Leid, für deine Familie, für Geschwister im Glauben, mit denen du unterwegs bist und vielleicht die Menschen in deiner Nachbarschaft, auf deiner Arbeitsstelle und so weiter. All das hatte Jesus beim Lazarus im Blickfeld. Dann liegt es doch auch nahe, dass er das bei uns im Blickfeld haben möchte. Dass Gott dadurch geehrt wird, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich finde es spannend, das persönliche Leid einmal nicht nur verengt zu sehen auf mich, sondern es mal in einen größeren Rahmen zu stellen oder zumindest zu sehen. Vielleicht fällt es schwer, das anzunehmen. Aber Gott einfach sagen, Herr, ich übe mich darin, ein Patient Gottes zu sein. Und vielleicht kann es, darf ich euch Musiker schon nach vorne bitten, vielleicht kann es einfacher sein, ein Patient Gottes zu sein, wenn wir uns nochmal diese Punkte vor Augen halten mit dem letzten Bild. Und dann freue ich mich, dass wir ein Instrumentalstück hören werden, wo jeder ganz persönlich mit Gott drüber reden kann. Wenn Leid uns trifft, bleibt Jesus uns verbunden. Er ist uns mitunter fremd, keine Frage. Aber er bleibt der Herr des Geschehens. Er ist emotional und tief berührt, auch wegen deiner Not. Er ist und hoffentlich wird das der an dir Handelnde. Und auf jeden Fall ist Jesus klar in seinen Zielen, auch für dein Leben. Gott segne sein Wort an euch. Thank you.